Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Alright, Leute. Schön, euch alle zu sehen. Und ich möchte noch mal ganz kurz auch etwas sagen, off-topic. Und zwar möchte ich noch mal kurz darauf Bezug nehmen. Ich sage das ja häufiger auch, wie diese ganze Online-Thematik, dass wir online miteinander unterwegs sind und so. Ich weiß nicht, wie ihr die Zeit nutzt. Wir haben ja am Anfang auch darüber gesprochen. Aber jedes Mal, wenn ich, und das mache ich nicht bewusst, ich gucke nicht die ganze Zeit, wer ist dabei und wer ist nicht dabei, weil ich feiere es jedes Mal zu sehen, wenn Leute irgendwie in Zoom in Lobpreis sind. Wisst ihr? Und ich feiere es. Wisst ihr, warum ich das feiere? Ich feiere das nicht nur, weil ihr irgendwie gerade eine gute Zeit offensichtlich mit Gott habt, wobei ich da auch nicht reingucken kann. Aber ich glaube, wir haben ein Stück weit als Gemeinde gelernt, jetzt schon am Anfang auch geistliches Leben so online wirklich zu gestalten. Und mir ist völlig bewusst, dass es nicht dasselbe ist, wie wenn wir uns präsent treffen. Ich will auch gar nicht plädieren, dass wir unbedingt so viel wie möglich online weitergehen. Aber ich feiere den Fakt, dass ihr euch darauf eingelassen habt und dass wir das ein Stück weit gelernt haben. Und das ist wirklich, das ist nicht selbstverständlich. Ich habe letzte Woche mit einem Pastor zusammengesessen, der hier auch in der Umgebung Gemeinde baut. Und er sagt, boah, ich weiß wirklich nicht, wer wiederkommt. Und wir hören das immer wieder. Und da ist so viel, in die Brüche gegangen, auch von Leuten, die feste Säulen waren. Und das hat auch was mit Depression und Corona und so zu tun. Ne? Aber wisst ihr, er sagte so, ja, ich weiß gar nicht, das feste Team, was wir hatten, es war eine total florierende Gemeinde vor Corona, das feste Team, das haben wir nicht mehr. Wir stehen an einem ganz anderen, wir müssen erstmal überhaupt wieder Team bauen, wir müssen überhaupt erstmal wieder in die Tiefe gehen, wir müssen Fundamente bauen und es geht echt um Jüngerschaft und wir können gar nicht da weitermachen, wo wir vorher waren, wir müssen komplett umdenken, weil irgendwie ist uns das in dieser Zeit durch die Hände geronnen. Und dann sagt er, wie geht's euch in eure Gründung und so, und dann habe ich gesagt, ey, ich bin so begeistert von euch, auch weil ihr euch darauf eingelassen habt, online, das ist ja auch in Zoom, ja, ich meine, das ist noch was anderes als YouTube-Livestream und so, aber in Zoom einfach mitzugehen, eure Bildschirme größtenteils aber auch dann auch anzulassen, wenn das geht und zu sagen, okay, wir sind da, wir connecten, ja, das ist nicht selbstverständlich und es war auch keine leichte Zeit, das ist mir völlig bewusst, aber lass uns darauf schauen, wir haben echt was gelernt und das kann uns auch keiner mehr nehmen. Und ich glaube, es ist gut, ja, dass wir das gelernt haben. Und genau, ich bin sehr gespannt. Freue mich natürlich auch auf die Präsenz, ist ganz klar. Aber das wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Seid ihr bereit? Wir werden heute eine echte Teampredigt haben. Das wird gut. Und ich möchte gerne mit dieser Predigt die Serie über das Evangelium, diese Miniserie über das Evangelium oder Aspekte des Evangeliums abschließen. Um euch nochmal kurz ins Bild zu bringen, wir haben über den Skandal der Gnade gesprochen. Wir haben uns im Detail angeschaut, dass wir wirklich nur durch Glaube errettet sind. Ja, wir haben über Menschenbild und Gottesbild und die Begegnung dieser beiden Agents. Wir haben über die Begegnung zwischen Gott und Menschen gesprochen und wie die biblische Sicht darauf ist. Und was für eine Gnade da drin deutlich wird, wenn wir verstehen, was es bedeutet, was Jesus für uns getan hat, dass ein heiliger Gott einem sündhaften Menschen begegnen kann und dass der da drin die tiefe Gnade Gottes, wirklich diese unverdiente Gnade erlebt. Wir haben davon gesprochen, wir haben kurzzeitig auch an einem Mittwochabend über das ewige Gericht gesprochen. Es gehört auch, oder das, wir haben es ganz leicht gestriffen, besser gesagt. Wir werden darüber noch weiterreden, also irgendwann mal. Aber das war auch gut. Ich glaube, es hat einiges auch in dem einen oder anderen auch bewegt. Ja, und wir haben darüber nachgedacht, was eine akkurate Sicht auf ewiges Gericht. Damit meine ich Hölle und Himmel. Es gehört beides zusammen. Ja, was das mit unserem Christsein macht. Wir haben über Himmelfahrt gesprochen und haben darüber gesprochen, dass Jesus, der König eines seines Reiches ist und dass er letztendlich eigentlich sein Reich wiederherstellt, sein verloren gegangenes Reich wiederherstellt. Wir haben über ein Stück weit, am Mittwoch am Paul hat uns eingeführt, ein bisschen in das Thema Kontextualisierung. Ja, wir haben angefangen, da so ein bisschen in die Richtung zu denken, gesagt, wie können wir eine unveränderte Botschaft in diese sich verändernde Welt hinein kommunizieren und wie sieht das aus? Und ich möchte jetzt abschließen, diese Serie ein Stück weit mit einer Predigt, und die ist ja, liegt irgendwie oben auf für mich. Das heißt, es ist die Frage, okay, wie sieht unsere Aufgabe da drinnen aus? Was ist jetzt unsere Aufgabe in diesem Reich des Königs? Und ihr wisst schon, worauf es abzielt. Es geht heute tatsächlich um Evangelisation. Und ich möchte ganz gerne beginnen, darüber einfach mal zu sprechen. Ich werde 5 Punkte plus einen Punkt mit euch teilen und werde das auch völlig, wie soll ich sagen, wenn ich einmal jetzt über Evangelisation spreche, dann werden ganz viele von euch werden sagen, Alex, du hast den Punkt vergessen, du hast den auch nicht genannt. Und was ist mit dem Punkt, der ist mir besonders wichtig, okay? Weil es ist ein Riesenthemenfeld, ist völlig klar. Aber was ich machen möchte, ist, ich möchte gerne auch ein Stück weit in dem Flow der Themen, die wir hatten, bleiben und damit sozusagen in Richtung, okay, deswegen habe ich es auch gerade nochmal wiederholt, in Richtung, was ist jetzt unsere Aufgabe, abzielen und das ein Stück weit berühren mit uns und drüber nachdenken. Und wir werden auch noch mehr darüber sprechen, ganz klar. Und es ist eine Teampredigt, wie ich schon gerade gesagt habe, werdet ihr eine kleine Aufgabe bekommen. Das wird gut. Okay, ich möchte anfangen mit dem Gedanken, was denn nicht unsere Aufgabe ist als Evangelisten, als Menschen, die eine Botschaft haben und sie vertreten und für sie leben und im Reich Gottes unterwegs sind. Was ist Evangelisieren nicht? Okay? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort Evangelisieren hörst. Ja, das ist ja total emotional behaftet. Ich persönlich, ich habe mit diesem Wort in meiner verhältnismäßig kurzen Reise mit dem Herrn, ja, habe ich auch schon alle Erfahrungen gemacht, von himmelhoch jauchzend bis hin zu massivem religiösen Druck, ja, wo ich irgendwie sagen kann, ich kann dir Geschichten erzählen, die irgendwie aus dem einen Lager kommen, und ich kann dir jetzt hier Geschichten erzählen, die aus dem total anderen Lager kommen. Wir werden heute auch noch sicherlich ein paar Geschichten noch erzählen. Aber weißt du hast bestimmt auch so eine Geschichte damit. Und deswegen lass uns mal kurz mit dem Gedanken anfangen, sagen, okay, was ist Evangelisieren denn eigentlich, was ist es nicht? Okay? Und ich hau einfach mal ein paar Punkte raus, die mir dabei aufgefallen sind und die ein bisschen polarisierend sind und die auch, also, aber die glaube ich, hinführen zu dem, was es letztendlich ist. Okay, Evangelisieren ist nicht ausschließlich nur dein Zeugnis zu erzählen und es dabei stehen zu lassen, okay? Und damit zu ignorieren, dass es eine feste Botschaft gibt. Evangelisieren ist nicht ausschließlich Barmherzigkeitsdienste zu tun oder Sozialhilfe zu leisten oder einfach Menschen Gutes zu tun und ihnen zu dienen. Okay? Das ist total wichtig. Und es gehört auch als ein Aspekt zum Ausdruck des Reiches Gottes, weil das Wesen Gottes auch ist. Aber es ist nicht im Kern Evangelisation. Okay? Es kann eine Tür für Evangelisation öffnen, aber es ist nicht im Kern Evangelisation. Nur die Vorteile vom Leben mit Gott aufzuzeigen, ist nicht Evangelisation. Ja, zu sagen, okay, boah, wenn Gott in dein Leben kommt, dann kannst du das und das und das und Reichtum und ewige Schönheit, wollte ich gerade sagen, aber das sagt, glaube ich, auch keiner. Aber Heilung, Reichtum und so weiter, ja, ey, und deine Familie wird wieder gesund und alle werden himmelhoch jauchzend, jubeln, bis an ihr Lebensende in dieser Welt leben und dann sind sie beim König, ja. Sehr unbalanciert. Evangelisieren ist nicht ausschließlich über die emotionale, also über diese ganze seelische Ebene mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ja, zu sagen, okay, come on, hey, weißt du was, werd erstmal Teil dieser Gruppe und findest du hier neue Freunde und wir sind alle so lieb zueinander und es ist irgendwie ganz anders als in der Welt. Ja, und dann lernst du darüber Jesus kennen. Ja, so wichtig das auch ist nicht evangelisieren. Oder zu sagen, okay, pass auf, hey, weißt du was, wir haben hier, wir bauen hier, ich ziehe jetzt auch ein bisschen polarisierend auf was ab, ja, aber ey, wir bauen irgendwie so einen riesigen Marketing-Coup und was wir, wie wir reden und wie wir denkst, weißt du, das ist alles so komplett durchdacht und dann kommst du da rein in dieses Gefüge und es wird einfach ein Gefühl in dir kreieren, dass du einfach dich positiv fühlst und es so richtig gut und so, hey, und dann bist du offen für das Evangelium und dann, ja, nicht, dass wir nicht eine gute Atmosphäre kreieren sollen, aber wisst ihr, wenn das ausschließlich der Weg ist, dann funktioniert das auch nicht. Ja, was Evangelisieren auch nicht ist, natürlich, klar, ist andere zu überzeugen mit manipulativen Fähigkeiten oder mit Zwang oder mit Druck, okay, ist auch nicht Evangelisieren. Oder, was auch nicht evangelisieren ist, einfach zu sagen, okay, ich lade meine Leute einfach nur zum Gottesdienst ein. Und das sage ich natürlich so nicht, aber dann kann der Pastor oder mein Leiter den Rest machen. Oder vielleicht delegiere ich dann die Aufgabe an die begabten Evangelisten in unserer Gemeinschaft, die machen das schon, okay? Weil ja, ich bin ja kein Evangelist. Ja, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Ey, ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns ein evangelistisches Mandat hat, okay? Und ganz übrigens, ne, Epheser 4 spricht davon, dass die Evangelisten in der Gemeinde die Trainer sind, die die ganze Gemeinde zurüsten, ja, um eine evangelistische Gemeinde zu sein. Das heißt, du und ich, wir sind aufgerufen, genauso wie die Evangelisten in Reinform auch Teilaspekt von Evangelisation in unserem Leben mit drin zu haben. Ganz klar, okay? Also deswegen, wenn wir eine evangelistische Gemeinde werden wollen, und das wollen wir, hey, dann ist die Frage an dich heute Morgen, bist du evangelistisch? Okay? Nächster Punkt. Was ist Evangelisation nicht? Evangelisation ist nicht ausschließlich Geld an Missionare oder evangelistische Werke zu geben und zu sagen, okay, Checkbox. Hey, ich habe Reinhard Bonke und Daniel Kolender unterstützt, die Ernte in Afrika einzufahren. Das ist super gut, aber das ist noch an sich keine Evangelisation. Genau, Reich Gottes mit Zwang oder Gewalt bauen, habe ich schon gesagt, ist natürlich auch keine Evangelisation. Dann ein anderer Punkt, der mir noch so eingefallen ist, Menschen mit dem Finger auf Menschen zu zeigen, zu sagen, was sie falsch machen, ist übrigens auch keine Evangelisation, okay? Weißt du, ich bin sehr traurig darüber. Ich glaube, das ist jetzt echt intern, ne? Aber ich glaube, die Kirche hat eine riesen, massive Schlacht vor vielen Jahren auch schon verloren, und zwar in dem ganzen Thema Homosexualität. Ja, da wurde einfach nur mit der Wahrheit der Bibel auf die ganzen Homosexuellen eingeschlagen und ihnen mit dem Finger gezeigt, was in ihrem Leben falsch läuft, ja, ohne dabei mit dem Finger auf sich selber zu zeigen und ohne Liebe für sie. Und dadurch wurde ein Stigma kreiert. Und ich glaube, also meine persönliche, ist wirklich nur eine Meinung, ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Grundtenor der homosexuellen Lobby in unserer heutigen Zeit, der so Antikirche ist, so ganz doll Antikirche ist, ja, dass das auch mit aus dieser Zeit kommt. Und da können wir uns an die eigene Nase ganz häufig fassen, ja, anstelle, dass wir Menschen wirklich als allererstes Liebe begegnen und nicht mit dem Finger auf sie zeigen und dann doch denken, wir gewinnen sie. Okay, dann, was ist noch nicht Evangelisation? Ausschließlich zu sagen, ich bete für dich. Okay? Ich würde noch weitergehen zu sagen, Evangelisieren ist nicht, eine Quote zu erfüllen und zu sagen, okay, hey, ich habe hier so ein Übergabegebetskärtchen mit dabei und wenn du das ausgefüllt hast und dann das Übergabegebet gesprochen hast, dann habe ich meinen Job erledigt. Und wir bleiben dann dabei stehen. Das ist auch nicht Evangelisieren. Hey, wisst ihr, ich glaube, gerade wenn man so in diesen Feldern unterwegs ist oder so eine Prägung vielleicht auch mitbringt in diesem Themenfeld, dann kann das schnell irgendwie zu Krampf werden, kann es schnell sehr anstrengend werden. Und ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir da auch drüber nachdenken, gerade auch jetzt in dieser Phase als Team. Wie geht das gesund? Und ich möchte dir 5 plus 1 Punkte mitgeben, wo ich glaube, hey, das sind Punkte, die in diesem ganzen Bereich von Evangelisieren, ja, dass die Befreiung auch mit reingeben und neues Leiden, neues Feuer und eine neue Leidenschaft auch dafür, für dieses Thema, ja, auch in unserem Leben freisetzen kann. Und genau, ich möchte gerne mit dem ersten Punkt beginnen. Und das ist der Punkt von, hey, du bist der Partner Gottes in Evangelisation. Ey, Gott misst uns eine unfassbare Bedeutsamkeit zu, dass er mit uns sein Reich baut und uns als Botschafter einsetzt. Schlag mit mir deine Bibel auf, und zwar in 2. Korinther 5, ab Vers 20. Okay, ich lese vor. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich liebe diesen Vers. Weiß nicht, wie es dir geht oder diese Verse. Ich liebe diese Verse. Da steckt so viel Evangelium drin und da steckt so viel Bedeutsamkeit drin, so viel Herz Gottes auch mit drin. Ihr wisst ja, der Gedanke an sich, dass Gott in dieser Geschichte Gottes mit den Menschen, dass Gott die Menschen, die sich bewusst gegen ihn entschieden haben, die eigentlich ursprünglich ganz anders geschaffen worden sind, die sich gegen ihn entschieden haben, die zu seinen Feinden geworden sind, die verantwortlich sind, im Übertragenen sind, für den Tod seines Sohnes am Kreuz, den er aber aus Liebe hingegeben hat. Ja, dass er diese Menschen benutzt, wohl wissentlich, dass sie es niemals aus ihrer eigenen Kraft schaffen werden. Ja, dass er trotzdem sagt, ey, wisst ihr was? Ihr seid Botschafter an Christi Stadt. An meiner Stelle werdet ihr meine Botschaft in dieser Welt vertreten. Und nicht nur das, es geht noch weiter. Ihr bittet mit Christus zusammen und ruft diese Bitte in diese Welt hinein. Hey, lasst euch doch alle versöhnen mit Gott. Ja, und wenn ich mir Paulus' Leben anschaue, Leute, ja, das ist so deutlich da drin, wie Paulus auf der Straße nach Damaskus vom Feind, erbittertem Feind Jesu, ja, die Gemeinde verfolgend, bei der Steinigung des Stephanus dabei stehend und so weiter. Die Gemeinde, der Feind Jesu trifft auf den heiligen Jesus, wird geblendet und Gott begegnet ihm. Er erlebt Vergebung und er erfährt, wer Jesus wirklich ist. Weißt du, und dann bleibt es dabei nicht mal stehen, sondern Gott beruft ihn, den Apostel, zu den Heiden. Und Paulus, man spürt es durch und durch, er ist so berührt von dieser Berufung und so hingegeben zu diesem Gott, der Gnade mit ihm hatte. Und das geht uns genauso, du und ich. Und weißt du, wir Menschen haben alle so ein tiefgehendes Bedürfnis danach zu wissen, dass unser Leben Sinn macht. Weißt du, ich habe gerade letzte Woche mit mehreren Menschen Gespräche gehabt. Das war auf der Straße, eins der Themen. So ganz ober, also ich habe das letzte Woche Dienstag, ich habe das zweimal gehört, in kürzester Zeit. Hey, mein Leben macht doch keinen Sinn mehr. Mein Leben macht keinen Sinn mehr, sagte jemand, der ist in seinen 60ern. Ein anderer junger Mann sagte, hey, ich weiß überhaupt nicht, wofür ich lebe, was los ist. Und weißt du, ich hätte ihn am liebsten, das ist in so einem kurzen Moment nicht so richtig möglich natürlich, aber weißt du, dann denkst du sowas und ich habe auch gesagt, ey, weißt du was, Gott hat noch einen Plan für die Jahre deines Lebens, die noch bleiben. Und ich habe keine Ahnung, ob das angekommen ist oder nicht, aber es ist so eine tiefgehende Wahrheit. Weißt du, dieser Plan, der ist voller Bedeutsamkeit. Und wenn Menschen das verstehen, sagen, wow, dieses tiefe Bedürfnis danach zu wissen, wofür ich lebe, findet seine Erfüllung ultimativ darin, dass Gott mit mir zusammen sein Reich baut. Hey, das berührt was ganz tiefe Menschen. Weil wir dafür geschaffen sind. Weil du dafür geschaffen bist. Genauso wie die Menschen da draußen auf der Straße. Das ist eine unglaubliche Wahrheit, finde ich. Und ich wünsche mir, dass das in unser Herz reinfällt. Weil es ist ein Privileg, sondersgleichen. Okay. Paulus spricht in diesem 2. Korinther davon, dass wir Botschafter sind. Botschafter an Christi Stadt. Da sind wir komplett bei dem Thema Evangelisation, Evangelisieren. Was ist die Aufgabe eines Botschafters? Ja. Wisst ihr, ein Botschafter, der hat eine Aufgabe, also im biblischen Kontext wird das oft mit einem Herold, das ist in der Zeit jemand gewesen, der als ein Botschafter, ein Repräsentant des Königs oder des Monarchen in eine Gegend gegangen ist und einfach die Botschaft des Monarchen verkündet hat. Und wisst ihr, das ist genau der Kernpunkt. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Aber das ist eigentlich so einfach. Es geht nicht darum, etwas zu verkaufen, sondern es geht darum, eine Wahrheit, eine festgesetzte Botschaft, die noch nicht mal deine persönliche Botschaft, na schon deine Meinung, aber schon nicht deine persönliche Botschaft ist oder nicht deine, weißt du, eigentlich ist sogar fast egal, wie der Botschafter dazu steht. Seine Aufgabe ist es, sie zu verkündigen. Und so ist das auch unsere Aufgabe im Kern. Im Kern geht es darum, eine Botschaft, eine festgelegte Botschaft zu verkündigen. Das, der Botschafter in der damaligen Zeit, der Herold, der ging in eine Stadt hinein und sagt, okay, der Feind kommt. Ich kenne da so eine Szene aus Mulan. Vielleicht kennt ihr Mulan. Ich habe letztens gerade vor ein paar Monaten die mit Jojo zusammen die Verfilmung gesehen von Mulan mit Menschen gespielt. Das war cool. Könnt ihr auch mal gucken. Also oder nicht die Trickfilm-Verfilmung. Das war was witzig. Aber da gibt es so eine Szene, da kommt der Botschafter des chinesischen Königs in dieses Dorf, wo Mulan lebt. Und dann sagt er nur, ey, die Mongolen kommen, uns die rauben, plündern und morden. Und alle wehrfähigen Männer ab dem und dem Alter und so werden jetzt einberufen. Weißt du? Ey, und das ist die Botschaft, die der König hatte. Und weißt du was? Und dann geht er wieder weg. Und alle wissen, okay, jetzt bin ich, ich muss darauf handeln. Weißt du? Die Aufgabe des Botschafters ist dann nicht, mit den Leuten zu verhandeln oder zu sagen, okay, hey, pass auf, vielleicht kannst du es so und so machen oder irgendwie helfen oder so, sondern im Kern ist die Aufgabe dieses Heroldes, dieses Botschafters zu sagen, hey, pass auf, das ist die Nachricht des Königs an dich, jetzt bist du an der Reihe, du darfst darauf reagieren. Ja, genauso wie jetzt auch gerade Jens Spahn, der Botschafter der Bundesregierung immer war in der Corona-Krise, gesagt, hey Leute, es ist Lockdown, kannst du darüber denken, was du willst? Ja, wenn du erwischt wirst außerhalb der Quarantäne, bis zu 20.000 Euro Strafe. Ist deine Entscheidung. Hier ist die Botschaft. Boom. So funktioniert das Leben gerade. Der Rest liegt bei dir. Weißt du? Na klar ist das in der deutschen Politik ein bisschen anders. Da wird dann auch noch mal ein bisschen mehr diskutiert. Aber im Kern, ja, ihr versteht, was ich meine. Er ist der Botschafter, der hat eine feste Botschaft. Und das ist ein Riesenunterschied zum Verkaufen. Beim Verkaufen, da preist du das Produkt an, ja, und du hast eine Quote zu erfüllen und du weißt nicht genau, wenn du, da ist auch Druck oftmals hinter, wenn du eine Botschaft verkaufen willst und sowas. Und dann benutzt du alle möglichen Tools, manchmal vielleicht auch irgendwie auch nicht gute Tools und so. Aber weißt du, beim Verkaufen, da ist es irgendwie, das hat ganz viel mit persönlicher Präferenz zu tun und so. Und du versuchst halt jemanden irgendwie zu überzeugen. Und der Verkäufer hat ist interessant, der Verkäufer und der Botschafter, die haben unterschiedlichen Stand, unterschiedlichen Status. Der Verkäufer steht irgendwie, der ist in meinen Augen, ich finde kein besseres Wort dafür, aber der ist so ein bisschen, der hat nicht so einen sicheren Stand. Der sagt so, okay, mal gucken, ob du mein Produkt magst, ich tue alles, damit du es magst und dann kaufst du es vielleicht, möglicherweise ist unsicher. Der Botschafter, der kommt mit der Autorität des Königs, ja, und er repräsentiert den König. Und es ist völlig egal, erstmal wie er dazu steht, ist auch völlig egal, wie die anderen, also ist nicht so wichtig für ihn, wie die anderen darauf reagieren, weil die Konsequenzen für die Ausübung und Ausführung der Konsequenzen ist er nicht verantwortlich. Er ist dafür verantwortlich, die Botschaft zu vertreten, die Botschaft zu verkünden. Zu verkünden. Das ist der Punkt. Ich weiß nicht, ob der Unterschied zwischen Verkaufen und Verkünden irgendwie deutlich geworden ist, aber vielleicht kannst du ein bisschen mehr verstehen, was ich meine. Und das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist die Verkündigung einer festgesetzten Botschaft aus einem unfassbar festen Stand heraus. Und zwar aus dem Stand, wir sind Team Jesus. Wir sind im Siegerteam. Der Sieg ist bereits errungen. Das ist der Stand, auf dem wir stehen. Du kommst im Auftrag eines siegreichen Königs. Du bist an seiner Stelle da. Und du verkündest eine Botschaft mit einem Mandat in der Hand, ja, dieses die Botschaft zu vertreten, zu verkündigen. Und die Reaktion der Menschen, die liegt nicht mehr in erster Linie bei dir. Und das ist genau das Wort, was, weißt du, das ist die Bedeutung dieses Wortes, das im Neuen Testament für Predigen auch verwendet ist. Das Wort Keruso. Und da schwingt genau dieses Verständnis mit. Ja? Predigen heißt verkündigen einer Botschaft. Ja? Proklamieren, ausrufen einer Botschaft. Ja, und das Wort findest du 61 Mal im Neuen Testament. Hinter jedem Wort, wo Predigen übersetzt ist, steht dieses Wort Keruso hinter. Das heißt eben nicht verkaufen, manipulieren, das heißt einfach eine Botschaft vertreten. Ja, die Reaktion obliegt dann deinen Zuhörern und nicht uns. Okay, an einer anderen Stelle sagt Paulus das 1. Korinther 9, 22 bis 23. Ich bin, und das ist eben der Punkt, die Art und Weise, auf die Art und Weise kommt es halt aber auch schon an, ja. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche errette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, auf das ich an ihm teilhabe. 1. Korinther 9, 22 bis 23. Ja, die Art und Weise der Verkündigung als Botschafter, die ist menschenorientiert. Wir begeben uns auf die Ebene der Menschen, auf die versuchen zu verstehen, wie die Menschen ticken, wie die Menschen in unserem Umfeld, in unserem Kontext ticken. Und wir predigen dann aber als Verkündiger diese unveränderliche Botschaft. Und wir fragen uns immer, welcher Weg wird am besten funktionieren, sodass die Menschen diese Botschaft aufnehmen können. Und es ist so wichtig, weißt du, dass wir Menschen in Jesus, ja, in Johannes 1 wird von Jesus gesprochen, Jesus ist in Gnade und Wahrheit gekommen. In ihm sind Gnade und Wahrheit in die Welt gekommen. Und es ist so wichtig, es gehört immer zusammen. An einer anderen Stelle im Epheserbrief, da steht, speak the truth in love. Ne? Wir sind keine kalten Botschafter eines Diktators, sondern wir sind Botschafter eines liebenden Königs. Und wir vertreten diese Botschaft in Liebe, aber auch in Wahrheit gegenüber den Menschen. Das heißt, wir suchen irgendwie die Beziehung, wir suchen einen Zugangspunkt, wo die Menschen diese Botschaft wirklich, wirklich hören und verstehen können. Und ich finde es so cool, in 1. Korinther 9, ja, wie Paulus davon spricht, hey, dadurch sind wir Teilhabe am Evangelium. Weißt du, ich musste so, als ich darüber nachgedacht, ich musste so an Leonidas denken, ne, der, wenn er irgendwas Cooles gehört hat oder wenn ihn irgendeine Botschaft begeistert und du dann, ja, Person XYZ, dann zu uns zu Besuch kommst, weißt du, dann ist er aus dem Häuschen und sagt, Papa, ich will es erzählen, bitte lass mich es erzählen. Weißt du, als würde er teilhaben an dieser Botschaft oder an dem, was gerade passiert ist oder was, wovon er reden möchte. Und das ist so, wie ich Paulus verstehe. Ja, darf ich es erzählen? Ja, okay, ich habe Teil daran, indem ich es erzähle. Und da schwingt so eine Begeisterung mit, ja, an dieser besten Botschaft der Welt. Also, das ist der erste Punkt. Und der erste Punkt ist, Wir finden eine unfassbare Bedeutsamkeit da drin, mit Gott zu partnern und diese Botschaft zu bringen, so dass die Menschen sie auch annehmen können. Der zweite Punkt, wie vertreten wir das? Was ist die eigentliche Botschaft des Evangeliums? Und ich möchte grundsätzlich sagen, auch für uns nochmal, das Evangelium heißt gute Nachricht. Und meine Frage an dich ist, wenn du mit Menschen im Gespräch bist, ja, es hat auch ein bisschen was mit diesen Vorannahmen über das Evangelium oder Evangelisieren zu tun. Vielleicht hast du dich darin wiedergefunden und sagst, boah, Alex, so habe ich eigentlich immer Menschen angesprochen. Und weißt du, die Frage ist das eine gute Botschaft, die du vertrittst, wenn du mit Menschen ins Gespräch kommst? Und wir rufen letztendlich Menschen auch zur Umkehr. Ja, wir predigen die ganze Wahrheit als Botschafter, aber ja, es ist eine gute Botschaft. Und die Botschaft ist, Gott ist Liebe. Er ist gnädig, er ist freundlich und er ist dir zugewandt. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass das so der Grundtenor ist, der in Evangelisation mitschwingt, ohne dabei zu sagen, dass es auch andere Momente gibt. Das ist auch ganz klar. Und ich möchte mit uns einmal Jesus' Statement in Lukas 4 einmal kurz nochmal lesen und aus dieser Perspektive lesen. Weil das ist so vollgepackt mit Evangelium, mit guter Botschaft für die Menschen. Weißt du, ich glaube, gerade da drin, also Jesus beginnt mit den Worten, hey, der Heilige Geist ist auf mir. Ja, er findet diese Stelle im Jesaja, im Propheten Jesaja in der Tora und es ist zu Beginn seines Dienstes und es ist wie so ein Manifest, wo er sagt, okay, das ist das, was ich tun werde. Und jetzt guck dir an, wie das trieft. Das trieft von guter Botschaft. Lukas 4, ab Vers 16. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor. Jetzt kommt's: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Er begann: Heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Leute, seht ihr das, was ich sehe? Hey, wenn der Geist des Herrn auf dir ist, dann ist es eine, dann ist das eine Botschaft, die wie so eine Explosion des Guten eigentlich ist. Hey, Amen, wird die frohe Botschaft gepredigt. Freiheit für Gefangene. Blinde sollen sehen sein, Unterdrückte, dass sie von jeder Gewalt befreit werden, Kranke sollen geheilt werden und so weiter. Und es ist ein Jahr, in dem Gott seine Güte zeigt. Was für eine Botschaft ist das, wenn der Heilige Geist auf dir ist? Liebe Freunde, ist das auch deine Botschaft? Ja? Sprudelt deine Botschaft von dieser Güte Gottes und dieser Gnade Gottes? Es gibt diesen Vers im Römerbrief, ja, weil, wisst ihr, am Ende des Tages beginnt die Beziehung zu Gott darin, dass wir vor ihm die Knie beugen und dass wir Buße tun, soweit wir das verstehen zu dem Zeitpunkt. Und die Frage ist, was bringt uns zu diesem Punkt? Und es gibt diesen Vers, wie gesagt, im Römerbrief in Kapitel 2, Vers 4, in dem für mich so ein wichtiges Prinzip auch drin steht. Und zwar ist da so ein Teilabschnitt, ich lese dir kurz vor: Weißt du nicht, dass dich die Güte Gottes zur Buße leitet? Und Leute, wenn wir sind aufgerufen, Menschen zu Jüngern zu machen, und das beginnt damit, dass sie ihre Knie vor Gott beugen, dass sie Buße tun. Buße, Metanoia, eine Veränderung des Denkens über Gott, über das Leben, ja, eine Umkehr in ihren Gedanken und dann auch in ihrem Leben. Und wisst ihr was? Das, was sie zur Buße bringen wird, ist eine gute Botschaft. Das ist das, was Paulus sagt. Es ist die Güte Gottes, die Begeisterung über die Liebe Gottes, über die Güte Gottes, die ihnen entgegengebracht wird in der Botschaft, die du vertrittst, die Menschen zur Buße führt. Und deswegen ist die Frage an dich: Vertrittst du eine gute Botschaft? Und wir haben auch über die Hölle, auch über Hölle und ewiges Gericht gesprochen. Ja, das ist auch Teil dieser Botschaft. Es ist eine Kunst, auch darüber zu sprechen. Und ich habe ja nicht gesagt an dem Mittwochabend, dass wir über Hölle, dass wir die Hölle mit und das ewige Gericht mit in die Predigt des Evangeliums immer mit hineinflechten müssen. Ich habe gesagt, manchmal passiert das. Ja, das ist oftmals auch situativ abhängig. Aber wisst ihr, es ist total wichtig, dass die Botschaft, die bei Menschen ankommt, wirklich von der Güte Gottes spricht. Und ich glaube, da ist dann auch ganz viel Leitung durch den Heiligen Geist gefragt, was dran ist und wie die Botschaft dann, welche Aspekte der Botschaft zu dieser, ja, wirklich unterstrichen werden dürfen. Aber der Gesamtflow und Kontext dieser Botschaft ist: Es ist eine gute Botschaft für sie. Ich glaube, auch wenn du jetzt nur kommst und sagst, okay, hey, die Höllenpforten sind offen und so, weißt du, und du die ganze Zeit nur über die Hölle predigst und das Gericht dich antreibt. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche Prediger gehört habt. Es gibt es oft auf der Straße ja so, ne? Wenn du denen zuhörst, diesen Gerichtspredigern, weißt du, was ich spüre ist, ich spüre eine Kälte. Ne? Da ist nicht diese paulinische Menschenzugewandtheit. Hey, ich bin allen alles geworden, damit ich ein paar errette. Ja, diese Menschenzugewandtheit. Das ist eher so: Glaube an Jesus, sonst wirst du ins Verderben gehen, die Höllenpforten sind offen und so, bla bla bla. Weißt du, da ist irgendwie so eine Kälte und nicht eine Menschenzugewandtheit und nicht die Kunst, das Evangelium, die Wahrheit des Evangeliums in Liebe zu kleiden, aber sie nicht zu verwässern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das lernen. Okay. Außerdem glaube ich, dass wenn Gericht deine Motivation ist für Evangelisation, was sie, glaube ich, bei uns allen nicht ist, aber wenn das die Motivation ist, ich glaube, es ist keine dauerhafte Motivation, weil, wie gesagt, dein Herz irgendwann kalt werden kann und du fast schon in eine Gleichgültigkeit irgendwann reinkommst. Und ich glaube, es braucht ein Teilhaben an dem Herzen Gottes, das für die Menschen schlägt in Liebe. Okay, ich werde jetzt diesen Teil einmal skippen. Ich wollte eigentlich mit euch nochmal kurz durch das Evangelium durchgehen und die einzelnen Punkte nochmal kurz durchgehen. Das machen wir nicht aus Zeitgründen. Das machen wir vielleicht nochmal an einem Mittwochabend. Aber weißt du, mein Gedanke ist eigentlich, meine Frage ist, kennst du die Botschaft des Evangeliums? Und ja, ich bin da auch dabei. Wir sollten sie nicht auswendig aufsagen, aber manchmal beginnt es damit, dass man die Botschaft auch lernt, so dass man sie dann kunstvoll einweben kann in ein Gespräch. Weil, weißt du, wenn du auf der Straße bist jetzt, zum Beispiel gerade diese Woche, ich habe jemandem das Evangelium erklärt und es ist wirklich, es ist halt eine feste Botschaft. Du musst sie kennen. Du darfst sie kennen. Und ich habe vor vielen Jahren angefangen, diese Botschaft zu lernen. Bei mir hat das so begonnen, kann nur von mir berichten. Bei mir hat das so begonnen, dass ich Bibelstellen gepaukt habe und dass ich es auswendig gelernt habe, dass ich es mir runtergeschrieben habe, mehrfach. Ja, das haben wir in der Bibelschule dann auch wieder gemacht. Und wir haben das damals auch bei Zifi im Einsatz das allererste Mal gemacht. Und so immer, weißt du, und das war aber total hilfreich, um mir einmal klar zu werden, was ist denn die Botschaft? Hey, wenn ich Botschafter bin, dann muss ich die Botschaft kennen. Ja, und je besser ich sie kenne, desto kunstvoller kann der Heilige Geist das auch benutzen, das Wissen, das ich habe, um sie im Gespräch auch den Menschen aufzuzeigen. Und jetzt gerade am Mittwoch, merkst du auf einmal, wie der Heilige Geist so Sachen an dem Dienstag, einfach so Punkte gehighlight, bum, 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 bum. Und ich muss gar nicht mehr, heutzutage gar nicht mehr darüber nachdenken, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, auch auf der Straße nicht, was sage ich jetzt wie, aber ich kriege irgendwie innerhalb von 5 Minuten, 6, 7 Minuten vielleicht den Bogen gespannt und kann das Evangelium erklären. Und ich kann dir sagen, ich bin auch nicht so ein Brain, dass ich das, ohne dass ich die Vorarbeit gemacht hätte, könnte heutzutage in der Form, wie ich das jetzt gerade zum Beispiel am Dienstag gemacht habe. Und deswegen möchte ich ermutigen, auch ein Botschafter muss einmal die Botschaft studieren, ja, um dann damit arbeiten zu können. Es ist wie ein Handwerkszeug. Okay, ich lasse diesen ganzen Teil einmal weg. Ich wollte noch ein bisschen über Jüngerschaft auch sprechen, aber weil das auch zu der Botschaft natürlich mit dazugehört, das lasse ich aber auch nochmal weg. Kommen wir zum dritten Punkt. Glaube kommt aus dem Wort allein. Und ganz ehrlich, Leute, das ist so ein, du hast den Satz schon so oft gehört, aber, weißt du, je mehr ich darüber nachdenke, desto dankbarer bin ich, dass es so ist. Weil es kommt in Gottes Reich eben nicht auf Werke an, sondern diese Währung, ja, das, womit wir handeln im Reich Gottes, ist Glaube allein. Und an dem Punkt kommt Verkündigung ins Spiel und nicht Manipulation und nicht Verkaufen und so weiter. Weil, weißt du, Glaube kannst du, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, nicht bewirken. Und das ist das Schöne da drin. Du bist nicht verantwortlich dafür, ob Glaube, also das, worum es geht in Errettung, okay? Also der Kernaspekt, wenn wir evangelisieren, ist ja, wir wollen Menschen zum Glauben führen. Aber das Ding ist, du kannst den Glauben nicht bewirken in Menschen. Verstehst du? Und so oft denken wir das und dann kommt auch manchmal dieser Druck vielleicht mit hinein in Evangelisieren. Weißt du, so, aber du bist nicht verantwortlich dafür. Verstehst du? Deswegen ist dieser No-Brainer so total wichtig zu verstehen. Glaube kommt aus dem Wort. Und nicht aufgrund von meiner Fähigkeit oder meiner emotionalen Begeisterung für das Thema oder meinem Verkaufstalent oder so und so weiter. An all den Fähigkeiten können wir, also an der Fähigkeit zu verkündigen, können wir arbeiten. Das sage ich. Ja? Aber Glaube kommt aus den Worten. Deswegen ist die Verkündigung so wichtig. Deine Aufgabe ist primär, das Evangelium zu verkünden. Einen guten Weg zu finden, dass Menschen es wirklich verstehen. Weil, weißt du, das ist dein Job. Und dann kommt der Heilige Geist auf deine kunstvolle Verkündigung und er rettet. Er ruft Glauben hervor, nicht du. Und es ist so befreiend, das zu verstehen, weißt du? Weil wir sind dafür nicht verantwortlich. Wir sind Verkündiger. Wir verkündigen, Kerusso, wir predigen das Evangelium kunstvoll, voller Liebe, mit Wahrheit in das Leben von Menschen herein. Die Aufgabe dann, weißt du, das ist genau wie bei dem Botschafterbild. Die Reaktion darauf, die ist nicht mehr in deiner Hand, sondern die ist in der Hand des Heiligen Geistes. Und bei den Menschen, die dann darauf reagieren. Okay? Und auch das Tragen der Konsequenzen dann am Ende des Tages. Wir tun alles, um Menschen zu überzeugen, auch Argumente zu bringen, mit Menschen ins Sparring zu gehen, zu sagen, wir wollen dir zeigen, warum das Evangelium die Wahrheit ist, vom Wort her, wir predigen das mit allen Poren. Aber die eigentliche Aufgabe des Rettens, die ist nicht unsere. Denn der Heilige Geist ruft Glauben hervor. Und ich finde das sehr, sehr, sehr befreiend. Und ich möchte dazu nochmal, um das nochmal wirken zu lassen, wirklich nochmal reinzugehen, weißt du? Ja, ist Römer 10 natürlich, die Verse 12 bis 17. Und mir ist wichtig, dass wir Bibelworte lesen, weißt du, weil wenn wir das tun, das ruft auch Glauben in uns hervor. Wenn du das liest, weißt du, vielleicht ist es genau der Punkt, wo du das liest heute, sagst du, ey, das befreit mich total, weil meine Aufgabe, ich verstehe meine Aufgabe als Botschafter besser. Okay, lass uns lesen, Römer 10, 12 bis 17. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Hey, wenn es im Reich Gottes, wenn die Währung des Reiches Gottes Glauben ist, dann ist unsere Aufgabe als Evangelisten, aber auch als Jüngermacher zu predigen. Und zu verkündigen, und zwar das Wort Gottes. Nicht irgendwas, sondern das Wort Gottes und das Kunstwort zu tun. Ich glaube, je mehr wir das tun, gerade auch in Evangelisation, desto mehr wird der Heilige Geist es durch Zeichen und Wunder bestätigen. Desto mehr Gegenwehr werden wir auch bekommen. Wisst ihr, ich glaube, wir kriegen auch in Deutschland so wenig Gegenwehr als Kirchen, weil wir nicht wirkliche Verkündiger des Evangeliums sind. Wenn wir das Evangelium, diesen Skandal des Evangeliums, in dieser Reinform, wie die Schrift es uns zeigt, mit allen Konsequenzen auch wirklich auch predigen und das kunstvoll, voller Liebe tun. Hey, Menschen werden auch einfach, da kommt eine Reaktion da drauf. Ja. Wisst ihr, ich hab in den letzten Jahren immer wieder echt gefailt, persönlich gefailt da drin. Wirklich. Es gibt eine Situation mit jemandem, der mir sehr nahe steht, den ich wirklich richtig lieb habe. Über die Jahre ist er wirklich echt mir richtig lieb geworden. Und ich habe so viel für diese Person gebetet und wollte so gerne sehen, dass dieser Mann gerettet wird. Bis heute noch nicht, bete weiter für ihn. Aber ich habe ganz viele Geschichten von meinen Erfahrungen mit Jesus geteilt. Aber ich habe noch nicht einmal in Gänze wirklich das Evangelium geteilt mit ihm. Und es hat auch Gründe und so. Aber das ist für mich echt so, ich denke daran, das ist mir ein mahnendes Beispiel, weil wir jetzt auch nicht mehr ganz so eng sind. Und ich denke so, Mann, ich möchte wirklich meine Aufgabe wahrnehmen als ein Verkündiger des Evangeliums. Und ich glaube auch manchmal, weißt du, wenn wir nur von unseren eigenen Erfahrungen berichten mit Jesus, das ist so total wichtig, das gehört auch mit zur Botschaft, weil die Botschaft auch persönlich wird in deinem Leben. Aber ich glaube, es ist wirklich, dass da wirklich die Kraft drin liegt. Wenn wir das ganze Evangelium predigen, so wie Römer 1,16 sagt, wenn wir auch gelesen haben, da ist eine Kraft drin, wenn das Evangelium gepredigt wird. Ja, so möchte ich dich ermutigen, wirklich ein Botschafter des Evangeliums zu sein und es sehr ausgewogen zu tun, mit persönlichen Beispielen, mit ganz viel Schrift, auch mit deinem Leben, dass das unterstützt. Und dann glaube ich auch ganz sicher, dass Gott das auch mit Zeichen und Wundern bestätigen wird. Ich erzähle euch noch von einer Geschichte, ja, weil ihr jetzt sagt, Alex, du redest gar nicht so viel über Kraft und so in Evangelisation. Also wir haben so ein Preaching-Booth gemacht in Queensway, London Queensway. Wir waren mit so ein paar verrückten Evangelisten unterwegs in London und die waren wirklich verrückt. Also richtig, die waren wirklich verrückt. Und wir haben uns immer in einer Reihe aufgestellt und dann mussten wir Lobpreislieder singen. Mitten auf der Straße. Ja, könnt ihr mich vorstellen, wie ich da auf der Straße stehe, ey, mitten in Queensway und Lobpreislieder schmetter. Ja, Jeremias hätte es, glaube ich, gerne gesehen, ey. Weißt du? Und dann standen wir da so in einer Reihe und ich dachte so, oh nein. Ey, und dann, das war so ein Aspekt. Und dann haben wir, weißt du, wir haben dafür gebetet, dass der Himmel die Erde berührt, ne? Und wir den Himmel wirklich durch unseren Lobpreis öffnen. So, und dann, ey, und dann, Alex, jetzt predige. Dann, ey, Demis, jetzt predige. Ey, Steve, jetzt predige. Weißt du, so boom, boom. Na, und der Evangelist hat uns rausgerufen und gesagt, okay, jetzt predigst du. Und ich weiß, für euch wahrscheinlich auch ihr werdet auch sagen, Horrorsituation. Ne? Weißt du? Und ich auch, ich bin auch, es war nicht leicht, ne? Ey, und wir haben gepredigt und wir haben gepredigt und wir haben gepredigt. Und dann haben wir gestoppt zu predigen, haben für Leute gebetet. Und wisst ihr was? Irgendwann, beim Dranbleiben, irgendwann auf einmal gab es ein, mitten in Queensway Station, da sind richtig viele Menschen. Auf einmal gab es eine Veränderung in der Atmosphäre. Es war, oh, ich habe es noch nie so erlebt. Und wirklich, auf einmal habe ich, guckst du, da war eine Frau in Tränen, da war jemand, auch, weißt du, das war besonders deutlich, Tränen flossen einfach. Menschen waren so berührt, weil die Gegenwart Gottes da war und weil Menschen, weil sie Gebet empfangen haben und so weiter. Es war richtig krass. Und dann das Beeindruckendste für mich war, dann kam dieser Evangelist, der Hauptevangelist, der uns geleitet hat, er kam zu mir und er weinte wie ein Schloss. Er meinte so, er nahm mich so in den Arm. Er meinte so, Alex, guck dir an, was passiert. Gott ist hier. Guck dir das an, Menschen werden berührt. Und weißt du, es hat mein Herz, ich habe auch angefangen zu schluchzen, weil es hat mein Herz zu berühren. Weil ich dann so, ey, das war so technisch am Anfang und so anstrengend. Und so, ich musste so jemand schaffen. Ich habe auf einmal das Herz von den Evangelisten gesehen und das Herz Gottes gesehen und Menschen haben sich verändert. Und so, ey, das war es wert. Es war so eine starke Situation für mich. Und es war einfach die Kraft Gottes, weißt du, die sich auf die Predigt des Wortes raufgelegt hat. Es war ganz stark zu sehen für mich. Das werde ich nie vergessen. Ja? Markus 16,20. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Jetzt kommt's. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch die Zeichen seiner Macht. Ihr Lieben, wir als Botschafter haben ja eine feste Botschaft. Wir demonstrieren die Botschaft durch Zeichen und Wunder, die Gott schenkt. Wir verkündigen sie und wir leben diese Botschaft. Und wisst ihr, das war in Queensway eine Ausnahmesituation für mich. Für mich ist es nicht der, weißt du, nicht der, das ist, ey, ich würde das ehrlich gesagt, wisst ihr was, wenn ich euch so angucke, ich bin letztens hier am Hauptbahnhof gewesen, in St. Georg, ey, wisst ihr was, sage ich ehrlich, ne? Ich würde richtig gern mal so ein Preaching-Booth mit euch da am Hauptbahnhof machen. Ey, ich bin da durchgejoggt, ne? Weil ich einen Termin hatte in Hasselbrook und ich habe das hab wirklich an euch gedacht. Ich dachte so, boah. Und ich habe innerlich gezittert bei dem Gedanken. Ne? Aber ich dachte so, boah, das wäre echt krass, wenn wir uns mal irgendwann da hinstellen und da einfach predigen, ey, und einfach wild sein für das Evangelium. Weißt du? Ich glaube wirklich, dass Gott wirklich massiv was tun würde, wenn wir uns mehr trauen würden, wirklich rauszusteppen. Aber ich glaube, wenn wir über die Botschaft des Evangeliums nachdenken, das ist auch ein Weg, aber ich glaube, der primäre Weg, gerade auch im Sinne von Kontextualisierung, ist wirklich Beziehungen zu leben zu Menschen. Ja, wo Menschen Vertrauen haben zu dir, weil es geht auch um Jüngerschaft. Es geht nicht nur darum, einen Bekehrungscheck zu machen, habe ich ja auch gesagt, ne? Aber weißt du, ich glaube, dass wenn Menschen dir vertrauen, hey, dass du dann die Botschaft viel, 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 viel besser und viel intensiver predigen kannst. Und das setzt voraus, dass du mit Menschen in Kontakt bist. Ich werde nie vergessen, wie Pastor Herbie, als wir in den Philippinen waren, uns gelehrt hat und gesagt hat, hey, wisst ihr was? Prediger, also er sagte Shepherds. Ja, er meinte damit auch hauptsächlich Leiter, Pastoren. Aber er meinte, ich glaube, man kann das auch ein Stück weit rüber transportieren. Er meinte, Shepherds need to smell like sheep. Und hat darüber lange mit uns gesprochen. Und ich glaube, da ist total was Wahres dran. Dass wir wirklich, wenn wir diese Botschaft vertreten, dass wir uns mit Menschen nicht eins machen und nicht so werden wie sie und die Gewohnheiten und so weiter annehmen. Aber wisst ihr, dass wir in den Kontexten unterwegs sind, in denen Menschen einfach verkehren, dass wir Beziehungen mit ihnen leben, dass wir ein bisschen diesen Geruch der Schafe auch annehmen. Ja? So, wenn ich Angelika zuschaue, wie sie sich dort auf die Straße setzt, zu den Menschen, einfach dort sitzt und einfach Zeit mit ihnen verbringt und Beziehung baut. Ich glaube, weißt du, das ist genau das, wovon Pastor Herbie gesprochen hat. Wenn Pastor Herbie da auf die Müllberge geht, weißt du, jeder kennt ihn. Die Leute haben Vertrauen zu ihm, weil er ist nicht irgendwie jemand, der einfach nur kommt und als Botschafter reingeht und die Botschaft raus hat und wieder rausgeht, sondern hey, er lebt mit den Menschen. Er kennt die Nöte der Menschen. Er weiß, was sie gerade brauchen. Ja, und er geht darauf ein. Ja, und er vertritt die Botschaft auf vielerlei Art. Und ich glaube, dass das wirklich der Transportweg dieser Botschaft ist, ist hauptsächlich Beziehung. Und ich will damit nicht ausschließen, dass man auch so ein Preaching Booth machen kann, weißt du. Das würde ich cool finden. Aber ich glaube, wenn es um uns geht, auch als Gründungsteam, dann geht es um Beziehungen, wo Menschen dir vertrauen, wo man sich hineinfühlt und die Nöte der Menschen kennt und dann das Evangelium in diese Situation hinein predigt. Der vierte Punkt, ich nenne ihn einfach Dringlichkeit. Der dritte Punkt war Glaube aus dem Wort. Der vierte Punkt ist Dringlichkeit. Und weißt du, ich glaube, wir haben das ein bisschen verloren. Wir haben irgendwie gedacht, wir sind irgendwie auf die Falle hineingefallen. Ich auch vielleicht ein Stück weit. Wir alle ein Stück weit, glaube ich, als Kirche im Westen. Hey, dass es irgendwie optional ist, dass Menschen gerettet werden. Das gehört halt auch zur Gemeinde mit dazu. Verstehst du, was ich meine? So ist halt ein Aspekt von Gemeinde, dass auch Menschen gerettet werden und so. So ganz nett und brav. Und ich glaube, gerade in anderen Kontexten und Kulturen, vor allem wenn ich zum Beispiel auch nach Indien schaue oder auf die Philippinen oder da, wo wir Beziehungen haben und so, aber auch in Brasilien, als wir dort waren, also da schmeckst du eine massive Ausrichtung auf das Thema, weil, hey, das ist total dringend. Ich habe das in meinem Leben erlebt, das ist die beste Botschaft der Welt, damit beginnt das. Aber gleichermaßen, hey, meine Freunde gehen verloren. Und es ist eine sterbende Welt. Und wir haben die Antwort, aber wir halten sie zurück. Wisst ihr, ich glaube, die erste Gemeinde war davon durchdrungen. Paulus' Leben war davon durchdrungen. Ne? Jesus hat selber gesagt, hey, kehrt um, das Himmelreich ist nah. Es war eine Aufforderung, tut es jetzt. Die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte, die aus ihnen triefte der Gedanke, Jesus kommt wieder in unserer Lebzeit. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen, Leute. Jesus kommt bald. Maranatha, Jesus kommt bald. Ja, das war das Gebet. Hey, sei bereit, jetzt. Teil das Evangelium, jetzt. Weißt du, da ist so eine Dringlichkeit drin. Ich glaube, die dürfen wir wiederentdecken. Wirklich. Weißt du, William Booth, der Gründer von der Heilsarmee, Salvation Army, er hat auch so Evangelisten Ausbildung gemacht. Ne? Weißt du, was er gesagt hat? Kommen wir wieder auf das fürchterliche Thema Hölle zu sprechen. Weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, weißt du was, Leute? Diese 2 Jahre Evangelisationsschule, die hätten wir uns total sparen können, wenn ihr 5 Minuten in der Hölle, einen Geschmack der Hölle bekommen hättet. Und da ist was dran. Da ist was dran. Ich will jetzt nicht wieder auf dieses Thema rumreiten. Ja, aber das ist wirklich, da ist wirklich was dran an dem Gedanken. Und ich will damit auch nicht sagen, dass das die Motivation war, darüber werden soll. Wir haben über Liebe als Motivation auch gesprochen. Die Güte führt zur Umkehr. Aber trotzdem ist da ist was dran. Da ist eine Dringlichkeit, Leute. Was ist mit deinen Familienmitgliedern? Was ist mit, die Jesus nicht kennen? Was ist mit den Freunden, Arbeitskollegen? Weißt du, Bill Johnson hat gesagt, Gleichgültigkeit, ja, das ist eigentlich was wirklich lieblos ist. Ja, das ist, und er hat so recht. Und wir sind an so vielen Punkten so gleichgültig geworden. Und ich glaube, wenn wir unser Herz öffnen, ganz neu dafür, dass es um etwas geht, und zwar um das Gewinnen der Seelen von Menschen für die Ewigkeit, hey, dann bekommt das eine ganz andere Dringlichkeit, ihr Lieben. Und an dem Punkt kommt das Botschaftersein auch damit zusammen. Weil wie können Menschen umkehren, wenn sie nicht gehört haben? Römer 10. Und ich habe in letzter Zeit echt da so auch so einen Shift immer mehr erlebt. Ich sage ja, dieses mein persönliches Fail-Geschichte mit diesem jungen Mann, die ist mir so vor Augen. Und ich habe angefangen zu sagen, okay, ich möchte gerne, wenn ich die Möglichkeit habe, versuchen immer das Vollständige, ist meine persönliche Challenge, das Evangelium zu erklären. Ja? Und so hatte ich eine, ich erzähle jetzt nicht noch die ganzen letzten Begegnungen davon, aber ich merke, dass ich da drin total wachse und es total gut ist, dass ich rausgehe und sage, so, wow, yes, ich habe das Evangelium teilen können, Hammer. Und ich wünsche mir ja einfach an dem Punkt vielleicht auch ein neues Ziel bei uns, neue Entschlossenheit zu sagen, come on, lass uns das Evangelium teilen in dieser Welt. Jetzt mein fünfter Punkt. Und das ist jetzt kontrovers. Weil das ist total im Gegensatz zu dem Punkt 4, Dringlichkeit. Und zwar ist es der fünfte Punkt, ich nenne ihn einfach nur Entspannung. 1. Korinther 12, Vers 3. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Leute, es ist ein totales Spannungsfeld. Einerseits ist es total dringend, dass diese Welt diese Botschaft hört, aber du bist nicht der, der sie rettet. Und deswegen kannst du dich entspannen, okay? Ich bin wirklich relativ entspannt mittlerweile bei dem Thema Evangelisation. Bei aller Dringlichkeit, die auch mit drin schwingt. Aber die Entspannung kam bei mir wirklich dadurch, dass ich gemerkt habe, nee, es hängt eben nicht an mir. Ich kann Glaube nicht hervorrufen, wie ich schon gerade gesagt habe. Ich bin der Überbringer einer Botschaft und der Heilige Geist, so wie wir in 1. Korinther 12 gesehen haben, der ist es, der rettet. Ich kann Glaube nicht bewirken und du auch nicht. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, sondern es hängt daran, dass wir das Wort kunstvoll in das Leben von Menschen hinein verkündigen. Und der Heilige Geist bewirkt die Umkehr. Er bewirkt, ja, dass Menschen gerettet werden. Niemand kann sagen, Jesus ist Herr, es sei denn durch den Heiligen Geist. Weißt du, ich würde so weit gehen, zu sagen, und ich berühre das nur ansatzweise, ich würde so weit gehen, zu sagen, dass ich und auch du vorbestimmt sind für Errettung. Und weißt du, Gott in meiner Sicht, er ist es zu 100%, der uns rettet. Wir haben ja auch über diesen Glauben gesprochen, der letztendlich der durch den Heiligen Geist in uns auch inspiriert wird. Aber ich persönlich habe ganz große Sicherheit in meiner Biografie auch da drin gefunden, als ich gemerkt habe, so wow, meine Errettung hängt nicht daran, ob ich irgendwie gut glaube, ob ich gute Werke bringe oder und so weiter. Ich kann an meiner Errettung nichts machen, sondern meine Errettung, sie steht, weil Gott mich gerettet hat und er mich vorbestimmt hat zur Errettung. Ich bin einmal Sohn und ich werde immer Sohn bleiben. Ich habe nicht Gott gewählt, er hat mich gewählt. Und weißt du, wenn du dich fragst, kann ich vielleicht meine Errettung verlieren, bin ich auch vorherbestimmt? Das ist eine ganz einfache Frage. Woher kann man das wissen? Hey, kannst du vom Herzen her sagen, dass Jesus dein Herr ist? Okay, wenn du das kannst. Wenn du sagen kannst, ey, ich kann vom Herzen her sagen, Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Hey, das ist etwas, was nicht aus dir selbst herauskommt, dieses echte Bekenntnis. Sondern es hat der Heilige Geist in dir hervorgerufen. Dann kannst du dir sicher sein, Gott hat dich vorherbestimmt zur Errettung. Zweifle nicht mehr. Glaube dem Wort und üb dich in dieser Sicherheit. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Aspekt auch ist in Evangelisation und auch ein großes Spannungsfeld. Aber wenn wir lernen, dass das, wenn wir da mehr reingehen, dann wird das auch dann führt uns das zu einer entspannenden Dringlichkeit oder Entspannung in Dringlichkeit, weil wir unsere Aufgabe mehr verstehen, und zwar die Aufgabe, Botschafter zu sein. Paulus hat dieses Spannungsfeld ganz kunstvoll gemeistert. Ja, in Römer 9 spricht er davon und sagt, alles ist vorherbestimmt, muss man studieren. Alles ist vorherbestimmt. Der Pharao war ein Gefäß zum Zorn und so weiter. Und weißt du, und er geht auf diese Souveränität und Vorhersehung Gottes ein. Und in Römer 10 sagt er, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und er war der größte Evangelist. Paulus, er war der größte Vertreter von Vorhersehung und er war der größte Vertreter von Evangelisation gleichermaßen. Und ich finde das, weißt du, ich glaube, dass das Reife auch ausmacht. Reife heißt auch eine Balance wahren zu können in einem Spannungsfeld. Paulus konnte das. Er konnte sagen, wow, ich bin vorherbestimmt zur Errettung. Wow, ich bin ein Gefäß in Gottes Hand und ich darf jetzt diese Botschaft vertreten, verkündigen. Und gleichermaßen weiß ich, dass ich für immer errettet sein werde und mit Gott sein werde. Und ob es jetzt Menschen gibt, die das auch sind oder nicht, ist fast egal, weil meine Aufgabe ist nicht, das zu entscheiden, sondern meine Aufgabe ist, zu verkündigen. Aber ich tue das in der Entspannung, weil ich weiß, dass es Gott ist, der rettet. Und Gott ist, der meine Botschaft mit seinem Geist unterstreicht in dem Herzen von Menschen. Und deswegen konnte Paulus mit dem Heiligen Geist und wir auch kooperieren und wissen, dass das Heil dieser Welt nicht von uns abhängt. Ich weiß, es war nur ein kurzer Exkurs, aber ich möchte dafür werben, dass wir im ganzen Themenfeld Evangelisation wirklich in eine Entspannung hineinkommen, weil es Gott ist, der rettet. Und gleichermaßen das Herz Gottes teilen. Ja, sagen, wow, es gibt eine Dringlichkeit in dieser Welt. Auch wenn das augenscheinlich entgegengesetzt ist, glaube ich, ist da eine große Reife auch drin zu finden, zu sagen, wir kriegen das irgendwie balanciert miteinander. Ich glaube, dass das echt auch Effektivität letztendlich ausmacht. Dass wir wirklich effektiv werden, wenn wir so unterwegs sind für den Herrn. Okay, wir werden das üben miteinander. Ich möchte als letzten Punkt, ich habe ja gesagt, 5 + 1 Punkte, möchte als letzten Punkt uns eine Aufgabe geben. Und zwar ist das eine Aufgabe, ich nenne das ist ein Prinzip, das ihr bestimmt schon mal gehört habt. Ich würde total gerne, dass wir, jeder von uns, sich im Gebet 5 Personen festlegt, die Jesus nicht kennen in unserem Umfeld. Ich nenne die 5 VIPs. Very important person. Und dass du dir einfach mal 5 Personen vom Heiligen Geist zeigen lässt in deinem Umfeld. Und ich möchte, dass du 2 Dinge tust. Das erste ist wichtiger als das zweite. Und zwar, dass du für diese Person betest. Und zwar regelmäßig betest. Und das zweite, dass du, wo es möglich ist, vielleicht hast du auch jemanden auf dem Herzen, zu dem du noch gar keine Beziehung hast, den du irgendwie nur vom Sehen oder so kennst, die Kassiererin bei Aldi oder was auch immer, die du regelmäßig siehst. Aber wo es dir möglich ist, dass du einfach mal so ganz wirklich in der Entspannung Beziehung zu der Person baust und einfach mal zuschaust, was der Heilige Geist tun möchte. Okay, das ist die Aufgabe. Es geht aber nicht darum, die Leute mit zum Gottesdienst zu nehmen. Wir haben ja noch gar keine öffentlichen Gottesdienste, sondern es geht einfach nur darum, für diese Person zu beten. Und wisst ihr, unsere Gemeindegründung, die beginnt erst bei dem Punkt, wir sind eigentlich nur ein Team. Wir sind bis jetzt ein Team. Wir haben noch gar keine Gemeinde gegründet in dem Sinne. Die Gründung beginnt erst richtig, wenn Menschen sich bekehren. Das ist, was Gemeindegründung ist, Leute. Und deswegen kommt es auf dich an. Wenn wir Gemeinde gründen wollen, lass uns Beziehungen zu Menschen haben. Und es beginnt damit, dass du für sie betest und dass du sie dir zeigen lässt. Und das Ganze in einer großen Entspannung tust und da einfach für dich Schritte gehst. Aber wie gesagt, lass uns mal diesen Punkt aufnehmen. Wir sind 19 Erwachsene, was ist 19 mal 5? Ich bin nicht so gut im Kopfrechnen, schmeiß mal rein. 95. 95 Kontakte, das ist noch gar nicht so viel. Aber stell dir vor, wir hätten 95 Kontakte. Schon mal. Jeder Einzelne von uns hat 5. Dann haben wir 95. Schon mal ein guter Start, oder? Es geht auch mehr. Lass uns das machen. Okay, ich würde gerne, dass wir einen Moment nehmen und vielleicht jetzt gerade, du jetzt wirklich einmal 5 Minuten Zeit nimmst und Gott fragst, welche 5 Personen du aufschreiben sollst. Und dann kannst du dir eine Notiz machen, die in deine Schriftbibel reinlegen oder eine Notiz bei deinem Telefon machen und diese 5 Personen aufschreiben. Aber lass uns 5 Personen aufschreiben, 5 VIPs aufschreiben und anfangen, für sie zu beten. Okay? Frag mal den Herrn, wen du aufschreiben sollst. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für diese Bedeutsamkeit, die du uns zusprichst. Danke dir, dass wir Botschafter an deiner Stadt sind. Und ich bete echt so, dass so ein neues Feuer, so eine Leidenschaft, Herr, unsere Herzen erfüllt, dafür wirklich Botschafter zu sein. Herr, wir wollen heute sagen, wir wollen diese Aufgabe ganz neu umarmen. Umarmen wirklich, deine Botschafter zu sein. Danken dir, dass es so gut ist zu wissen, Herr, dass deine Botschaft gut ist, voller Güte. Dass es um ein Jubeljahr geht, die Verkündigung eines Jubeljahres, eines Jahres deiner Gnade. Herr, dass du uns gesetzt hast, so wie du, Jesus, wie dein Auftrag war, Herr, Menschen die frohe Botschaft zu bringen, Gefangene zu befreien, Blinde sehend zu machen. Herr, ich danke dir so sehr dafür, dass das auch unsere Aufgabe ist. Und wir danken dir, dass du uns dafür salbst und dass du uns dafür ausrüstest. Und ich bete jetzt dafür, Herr, du siehst all die Namen, die niedergeschrieben worden sind. Wir wollen sie segnen heute an diesem Tag. Wir wollen einfach dich bitten, dass du uns führst, dass du unsere Herzen im Gebet für sie brichst, Herr. Wir wollen beten, dass wir vielleicht hat auch nicht jeder 5 Namen aufgeschrieben, aber Herr, Jesus, ich bete echt so darum, dass der Name, die Namen, die wir aufgeschrieben haben, dass wir für diese Menschen neu in den Riss treten dürfen. Herr, und dass du unsere Herzen für sie brichst, Herr, wir wollen beten, dass du uns Beziehungen schenkst, Herr, dass du uns Momente schenkst, in denen wir das Evangelium teilen können. Danken dir von ganzem Herzen. Wir ehren dich heute an diesem Tag.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.